Wir haben ja die Themenserie Ein weiches Herz behalten. Und letzte Woche hat Christian darüber gesprochen, wie Hoffnungslosigkeit uns das Herz hart machen kann. Und wie eine Echtheit und ein wirklicher Gottfokus uns helfen kann, aus solchen Situationen den nächsten Schritt herauszumachen. Und weil Hoffnung in so Momenten so zentral ist, möchte ich da heute gerne nochmal anknüpfen. Und zwar mit Jeremia 29. Ich lese von 1 bis 10. Das ist der Wortlaut des Briefes, den der Prophet Jeremia aus Jerusalem an den Rest der Ältesten der Gemeinde der Verbannten sandte. An die Priester, Propheten und das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel verschleppt hatte. Nachdem der König Joachim, die Herren, die Hofbeamten, die Großen von Juda und Jerusalem sowie die Schmiede und Schlosser aus Jerusalem fortgezogen waren. Er schickte den Brief durch Elasa, den Sohn Schaphans, und Gamaria, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel zu Nebukadnezar, dem König von Babel, sandte. So spricht der Herr der Heere, der Gott Israels, zur ganzen Gemeinde der Verbannten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe: Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männer, damit sie Söhne und Töchter gebären. Ihr sollt euch dort vermehren und nicht vermindern. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Denn so spricht der Herr der Heere, der Gott Israels: Lasst euch nicht täuschen von den Propheten, die unter euch sind, und von euren Wahrsagern. Hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn Lüge ist das, was sie euch in meinem Namen weissagen. Ich habe sie nicht gesandt, Spruch des Herrn. Ja, so spricht der Herr: Wenn 70 Jahre für Babel vorüber sind, dann werde ich nach euch sehen, mein Heilswort an euch erfüllen und euch an diesen Ort zurückführen. Was ist der Hintergrund von diesem Brief, den Jeremia nach Babylon schreibt? Die Geschichte vom israelischen Volk ist geistlich an einem Tiefpunkt angelangt, kurz vorher. Israel hat so viel Götzendienst betrieben, so viel Sünde zugelassen, dass Gott zugelassen hat, dass die Babylonier Jerusalem einnehmen und im Jahre 687 vor Christus Jerusalem dem Erdboden gleich machen. Und nicht nur das, Nebukadnezar, der König der Babylonier, hat sogar die wichtigsten Leute im Land, also den König, seine Hofbeamten, all die die Administration aufrechterhalten hatten, die hat alle entführt, hat sie mitgenommen nach Babylon, um sicherzustellen, dass in Jerusalem so schnell kein funktionierendes Königreich mehr entstehen kann. Sogar die Handwerker und Schmiede hat er mitgenommen, wie wir gelesen haben. Nun waren all diese Leute in Babylon. Jeremia war noch in Jerusalem. Und in Babylon traten auf einmal Propheten auf, die prophezeit haben: Hey, macht's euch mal hier nicht zu, ihr braucht euch hier gar nicht einrichten, Gott kümmert sich schon, er bringt euch bald wieder zurück. Und jetzt bloß hier nicht anfangen, irgendwelche Häuser zu kaufen und Gärten einzurichten, weil ihr kommt bald wieder zurück nach Jerusalem. Und es entsprach natürlich der Hoffnung der Leute. Die haben natürlich alle die Erwartung gehabt, dass Gott sofort wieder eingreift und sie zurückholt nach Jerusalem. Aber Gott hatte an der Stelle einen anderen Plan. Und diese Propheten, die nur das gesprochen haben, was die Leute hören wollten, wonach den Leuten die Ohren gejuckt haben, ne? Wie es im Neuen Testament ja auch manchmal heißt, die haben die Unwahrheit gesprochen. Weil Gottes Plan war eben nicht, sie schnell wieder nach Jerusalem zu holen. Und so schreibt Jeremia diesen Brief, wo er ihnen konkret sagt: Ja, also ihr seid da in der Fremde und findet euch damit ab, dass es noch 70 Jahre dauern wird. Das ist eine lange, lange Zeit. Vielleicht für jemanden wie Pavel, der vorgestern 25 geworden ist, der kann vielleicht noch Hoffnung haben, dass er irgendwann mit 95 dann nochmal das gelobte Land sehen wird. Aber die meisten von denen, die diese Nachricht hörten, denen war klar, ich nicht mehr. Das war's. Meine Generation ist außen vor. Wir werden nicht mehr zurück nach Jerusalem kommen. Und es war keine tolle Botschaft. Aber es endet nicht an dieser Stelle, sondern Jeremia geht hier noch weiter und verkündet uns mehr von Gottes Herzen, ab Vers 11. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden, Spruch des Herrn. Das sind eigentlich fast die Worte, die Jesus benutzt hat. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das war schon immer Gottes Herz. Wenn wir nach ihm suchen, dann schenkt er uns diese Beziehung zu ihm. Er lässt sich finden von uns. Und viele von euch, ihr habt euch irgendwann mal in eurem Leben aufgemacht, um nach Gott zu suchen. Und dann habt ihr ihn gefunden. Vielleicht einige suchen noch oder machen sich gerade auf, Gott zu suchen. Aber es kommt der Moment, wo man Gott immer besser kennenlernt, wo man sagt, Mensch, wir beide, okay, ich vertraue dir immer mehr. Man erlebt Dinge gemeinsam, bewegende Dinge, vielleicht auch mal traurige Dinge. Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal in der Bibel gelesen habe, so mit diesem Bewusstsein, Gott, willst du mir jetzt hier wirklich was sagen? Und das erste Mal so ein bisschen so dieses Überirdische, dieses surreale Gefühl hatte, dass hier tatsächlich was im Gange ist, dass hier tatsächlich nicht einfach nur ein weiteres Buch meinen Bücherschrank füllt, sondern hier tatsächlich jemand zu mir sprechen möchte. Wo ich erstmal auch eine Wirkung gefühlt habe, dachte, wow, das ist wirklich lebendig und kräftig hier. Und ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal gebetet habe in diesem Bewusstsein. Ich saß da so und ich hatte vorher hier ein paar Geschwister aus der Gemeinde natürlich erlebt, wie sie beten. Und dann habe ich das erste Mal alleine an so einem Teich so Gott versucht. Ich so, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt und ob du mich jetzt hören kannst, aber falls ja, dann... Ne? Und dann habe ich ihm da ein paar Worte hingestammelt. Aber so beginnt es. Man ist vielleicht unbeholfen in der Beziehung und über die Jahre wird die Beziehung immer enger. Man lernt sich kennen, man verliebt sich und irgendwann hast du Gott vielleicht schon geheiratet. Du hast dich taufen lassen und ihr seid diese engste Verbindung eingegangen, die auf dieser Welt zwischen Gott und den Menschen möglich ist. Eine Verbindung völlig rein von Sünde, wie es Gott sich eigentlich geplant hat. Vielleicht habt ihr auch schon Krisen erlebt, du hast schon deine ersten Narben auch aus der Beziehung behalten, weil vielleicht Enttäuschungen da waren. Aber eine Sache hat sich nie verändert. Gottes Versprechen, dass wenn wir ihn suchen, ihn finden. Und vielleicht müssen wir das immer wieder neu machen. Vielleicht brauchen wir immer wieder diesen neuen Zugang, dieses Herz, was Jeremia hier beschreibt, dass wir ihn von ganzem Herzen suchen. Und wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Warum ist das heute das Thema? Heute werde ich zum Thema sprechen, ein weiches Herz in unseren Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Gott diesen Plan für uns hat, diese Pläne, dass er uns Zukunft und Hoffnung geben möchte, dann gehört dazu auch, dass er dich ganz spezifisch kennt. Und ganz spezifisch weiß, welche Gaben er dir mitgegeben hat und wie er dich benutzen möchte, damit seine Herrlichkeit hier noch mehr auf dieser Welt strahlen kann. Und wir haben das auch im Neuen Testament immer wieder, diese Bestätigung, dass es eigentlich Gottes Plan ist, dich als Einzelnen zu benutzen. Schlagt mal mit mir auf im Matthäus Kapitel 25. Ich lese ab Vers 14. Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silbergeld, einem anderen 2, wieder einem anderen 1, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der 5 Talente erhalten hatte, mit ihnen zu erwirtschaften. Und er gewann noch 5 dazu. Ebenso gewann der 2 erhalten hatte, noch 2 dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der die 5 Talente erhalten hatte, brachte 5 weitere und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der 2 Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir 2 Talente gegeben, siehe her, ich habe noch 2 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Zuletzt kam auch der Diener, der das 1 Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in die Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Und sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Es ist eine sehr provozierende Geschichte, die Jesus hier beschreibt. Es geht um einen Mann, um einen sehr vermögenden Mann, der außer Landes reist und der sehr viel Geld hat. Also er vergibt hier 8 Talente. Ihr müsst euch vorstellen, 1 Talent waren ungefähr 6.000 Tagelöhne. Also 25 Jahre Arbeit, das ist ein Lebenserwerb sozusagen, was ein Talent hier also vom Wert her beschreibt. So, jetzt geht weg. Und er vertraut seinen Dienern sein unglaubliches Vermögen an. Der erste bekommt 5, der zweite 2 und der dritte 1. Und vorher hat er unterschiedliche Fähigkeiten in den Leuten gesehen, und darum hat er ihnen für diese spezielle Aufgabe diese unterschiedlichen Volumina zur Verfügung gestellt. Und nach der Rückkehr bringt der erste die 5 zurück und noch weitere 5 dazu. Der zweite bringt 2 und noch weitere 2 dazu. Und der dritte gräbt sein eines aus der Erde aus und gibt ihm das eine zurück. Und jetzt wird es spannend, die Reaktion von dem Herrn, weil die soll uns was über Gott lehren. Was wir hier gelesen haben, ist, dass die Reaktion, erstmal eine Frage. Was denkst du denn, wer du bist? Bist du der mit den 2 Talenten oder bist du der mit den 5 Talenten oder der mit dem 1 Talent? Eine Trickfrage, weil darum geht es hier nicht. Es geht hier nicht darum, wie viel Talente man mitbekommen hat. Jesus benutzt hier, oder der in diesem Gleichnis, legt er dem Herrn exakt die gleichen Worte in den Mund, mit denen er dem lobt, der die 5 Talente neu dazugewonnen hat. Und dieser Herr benutzt genau die gleichen Worte, für den er die 2 Talente hinzugewonnen hat. Also es macht keinen Unterschied, wie viel du in absolut sozusagen erwirtschaftest. Ja, also Im Lutherbibel, wenn du eine Lutherbibel hast, ist mir aufgefallen, da ist der erste Vers, wo der zurückkommt mit seinen 5 Talenten, das ist fett gedruckt. Ja? Und das entspricht voll diesem Zeitgeist, je mehr, umso besser. Je mehr du schaffst, umso, dann wirst du fett gedruckt in der Bibel. Aber so ist es nicht hier intendiert. Ne? Also die Idee ist eine ganz andere. Die Idee ist hier zu sagen, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du deine 5 Talente einsetzt oder deine 2 Talente einsetzt. Wichtig ist, dass du sie einsetzt. Irgendwas hat jeder von uns mitbekommen. Und das ist natürlich ein Bild. Ja? Und ich glaube sogar, wenn man die Wirklichkeit sieht, noch ein bisschen komplexer aus. Also wenn du in einem konkreten Bereich vielleicht 5 Talente bekommen hast, dann hast du vielleicht in einem anderen nur 2 Talente bekommen. Ja, das kann man zum einen sehen. Zum anderen kann man auch sagen, dass sich diese Gaben oder Fähigkeiten sich auch entwickeln. Ja, also vielleicht hattest du mal irgendwann 5 Talente und hast jetzt nur noch 2. Vielleicht hier, keine Ahnung, wenn Helge heute singt, hat er 5 Talente. Wenn er irgendwann mal 80 ist, hat er vielleicht nur noch 2 Talente, egal als Leadleiter oder du. Also wisst ihr, was ich meine? Das kann sich auch verändern, was wir für Gaben für Gott benutzen können. Ja, einfach weil unsere Stimme dann vielleicht nicht mehr so ist. Oder du entwickelst dich an, du hast irgendwann mal 2 Talente bekommen und entwickelst irgendwas und hast auf einmal vertraut dir Gott 5 Talente an. Also das ist dynamisch, ja. Und man muss sich jetzt nicht so fühlen, ich bin jetzt hier in der Ecke mit den 2 Talenten und komme hier nie wieder raus, sondern das ist, was lebt. Und was hier, der Punkt ist hier, dass es darum geht, was machst du mit dem, was Gott dir in diesem konkreten Bereich anvertraut hat. So, was sind jetzt die, ich möchte ein bisschen darüber reden, weil wir haben ja dieses Herz, ne? Und was ist jetzt mit den Leuten, die in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Zeit 5 Talente bekommen haben. Also wirklich krass, ne, das volle Paket. Was droht da für eine Gefahr fürs Herz? Nun, ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch, und ich kenne einige unter euch, die so gesegnet sind mit einer bestimmten Gabe, in einem bestimmten Bereich, dass sie sich schnell so fühlen können, macht hier eigentlich jemand genauso viel wie ich? Sehen die anderen eigentlich, was ich hier alles mache, was ich hier alles leiste? Wo die Gemeinde wäre, wenn ich das nicht machen würde? Das ist eine Versuchung, die du haben kannst. Wenn du 5 Talente hast in einem bestimmten Bereich und du bringst die auch ein, dann kann Satan trotzdem dein Herz in diesem Bereich angreifen, obwohl du alles richtig machst und dich einbringst. Aber es ist eine Gefahr fürs Herz, sich zu vergleichen und zu sagen, Mensch, was ist denn mit den anderen? Warum machen die hier nicht so viel? Die leisten noch weniger und es kann so einen Frust erzeugen. Und ich glaube, oder eine andere Versuchung, sieht hier eigentlich jemand, was ich mache mit meinen 5 Talenten? Nimmt es eigentlich jemand wahr? Schätzen es die Leute eigentlich? Und dann möchte ich, an der Stelle möchte ich jemanden hochheben, eigentlich Dan und Hannah möchte ich an der Stelle mal hochheben. Weil die beiden hat Gott ihnen natürlich einen großen Schatz anvertraut miteinander, als sie geheiratet haben. Aber und ich habe das bis letzte Woche gar nicht gewusst, aber still und heimlich haben sie einfach ihre Ehe benutzt, um kontinuierlich Geschwister zu sich nach Hause einzuladen, sie zu ermutigen, sie zu stärken, ohne dass das vielleicht große Wellen geschlagen hat und alle immer applaudiert haben oder so. Aber das ist es, worum es geht. Einfach das, was Gott einem geschenkt hat, zu nutzen zum Wohle der Gemeinschaft. Und ich finde, ihr beide seid da wirklich ein ganz tolles Vorbild. Lass uns mal über den reden, noch eine Sache, noch was Positives über den mit den 5 Talenten. Ja. Wenn das ist ja wirklich ein gigantisches, weil wir reden hier jetzt, ich hatte gesagt, 1 Talent ist ungefähr 25 Jahre Arbeit, also ein ganzes Erwerbsleben. Jetzt hat dieser Typ, oder du hast vielleicht 5 Talente bekommen. Du kannst einen unfassbaren Unterschied machen mit diesem Gabenschatz. Ja. Unfassbar. Du kannst im Grunde genommen das, was andere in einem ganzen Leben leisten, das machst du zu 5-mal. Du hast ja 5 Talente bekommen. Und so ist es manchmal auch. Das, was einer von euch mit dem Fingerschnipsen macht, dafür müsste ich mich monatelang abrackern, um einen Bruchteil von dem hinzubekommen. Und so ist Gottes, aber auch Gottes Plan, dass wir einfach durch unsere Unterschiedlichkeit zusammenwirken und dann entsteht richtig was Großes. Also es ist wirklich erstaunlich, was du, wenn du 5 Talente in einem Bereich hast und die einbringst, was dann geschehen kann. Das ist wirklich Wahnsinn. Lass uns über den reden, der die 2 Talente bekommen hat. Was ist da die Gefahr in dem Leben. Nun, ich denke, der mit den Zweien hat es in der Hinsicht zum einen schwer, das richtig einzuschätzen. Weil leider ist es ja nicht immer ganz klar, wie viel habe ich jetzt und überschätze ich mich vielleicht in dem, dass ich eine Aufgabe übernehme, die mich total überfordert, oder unterschätze ich das? Also, dass ich sozusagen eigentlich zu wenig mache und eigentlich mehr machen könnte mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Und beides ist gefährlich und beides sind auch typische Fallen, die in der Welt Leute treffen, aber auch in der Gemeinde. Es gibt diesen Begriff, haben wir ja in den letzten Jahren oft gehört, von einem Burnout. Ne? Und das ist typischerweise der Fall, wenn du dich überforderst. Wenn du vielleicht zwei Talente mitbekommen hast, aber du willst unbedingt 5 erwirtschaften und dann machst du hier und machst dort und überall und versuchst an allen Ecken und Enden diese 5 Talente reinzubekommen, aber es muss gar nicht sein, weil einfach nur mit dem zu hantieren, was Gott dir gegeben hat, würde vollkommen reichen. Ja? Oder du unterschätzt dich und da droht auch, gibt es auch einen Modebegriff für, weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, ein Bore-out. Ne? Also, dass du bist einfach gelangweilt. Ja? Und diese Langeweile, die kann dich genauso lähmen am Ende, dass du gar keine Lust mehr hast, irgendwas zu machen. Ein Bore-out. Ja? So, das ist die eine Gefahr, dass dein Herz einfach hart wird durch diesen Frust, weil du dich überschätzt hast und dann in so einem Burnout landest, oder durch diese Entmutigung, weil du dich irgendwie in so einem Bore-out da befindest. Ja? Die zweite Gefahr, die ich auch hier an der Stelle nochmal ansprechen will, ist das Vergleichen. Vergleichen im Sinne von, oh, guck mal, der hat 5, ich sollte auch 5 haben, oder der hat nur 1. Ne? Und das ist auch so ein totaler Zeitgeist. Immer so dieses Gefühl, wer ist denn erfolgreicher, wer ist denn schöner, wer ist schlanker, wer ist gesünder, und diese ganzen Vergleiche. Immer wieder vergleichen, vergleichen, vergleichen. Und dann versuchen wir uns da irgendwie so einzupositionieren. Und wir hören ja auch noch nicht mal auf mit dem Vergleichen, sondern wir werten das dann auch noch. Wir sagen, ja, der ist wahrscheinlich so und wahrscheinlich hat Gott ihn mehr lieb oder irgendwie, keine Ahnung, er ist mehr wichtig oder irgend sowas. Ja. Also diese Wertung, die dann auch noch mit dran hängt, das sind große Gefahren. Wenn du in einem bestimmten Bereich 2 Talente mitbekommen hast, dann hüte dich davor, zu vergleichen und diese Unterschiede zu machen. Ich war 2010... war ich auf einer Kur, einige von euch wissen das auch, weil ich genau in so einem Burnout gelandet bin. Also ich hatte das Gefühl, ich muss an so vielen Stellen, müsste ich so viele Dinge machen, und das ist meistens auch aus einer Unsicherheit bei mir, kommt das oft, ja, dass ich dann so denke, ja, ich kann durch Leistung kompensieren, was mir an Sicherheit in meinem Herzen eigentlich fehlt. Ja. Und dann bin ich da so in diesen ganzen Action und bin am Ende eigentlich zu einem Punkt gekommen, wo ich sage, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Und bin dann auch zu einer Kur gefahren. Und der Bibelvers, der mir damals am meisten geholfen hat, so anzunehmen, wie ich bin, wie Gott mich gemacht hat, ist in Psalm 16, Vers 5 bis 6. Es gibt viele Psalme, die darüber sprechen, aber es ist einer, der diese Weisheit Gottes sehr schön auf den Punkt bringt. Da sagt David: Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Auf schönem Land fiel mein Anteil. Ja, mein Erbe gefällt mir gut. Oder andere Übersetzungen sagen: Die Grenzen, die du mir gegeben hast, die gefallen mir gut. Das sind schöne Grenzen. Ja? Und ich glaube, wir können unser Herz schützen, wenn wir das Wertschätzen, wie Gott uns auch begrenzt hat in bestimmten Bereichen. Weil wenn wir unsere Grenzen anerkennen, dann können wir die umso intensiver ausleben. Dann brauchen wir nicht diese Angst haben, dass wir irgendwann in einem Burnout oder einem Bore-out landen, sondern man weiß, so bin ich, das kann ich. Und da kann ich dann aber auch voll Gas geben in diesem Bereich. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, wo ist mein Platz und wie kann ich mich hier voll einbringen. Was uns auch das Herz beschützen kann, wenn du hier in diesem Bereich, dass du erstmal auch deinen Wert, der ist völlig unabhängig von deiner Leistung. Wie ich das am Anfang schon gesagt habe, dieser Lohn von dem, oder das Lob von dem reichen Mann und auch Gottes Lob eines Tages an dich, ist völlig unabhängig vom Absolutwert deiner Leistung. In der Statistik würde man sagen, gibt es da null Korrelation, ja, sondern das ist völlig egal. Wichtig ist nur, wir bringen es ein. Und ich glaube, was für den im Zweierbereich auch ganz wichtig ist, sich zu überlegen, ich bin jetzt hier vielleicht nicht der Begabteste in der Gemeinde in dem Bereich, ja, singen oder was weiß ich, was das für ein Bereich ist für dich. Aber wenn ich meine Gabe hier so einbringe, wie Gott das möchte, dann wird Gott zu mir die gleichen Worte sprechen, der wird mich genauso loben wie der Begabteste war und das tollste Performance hier gemacht hat. Und ich finde es besonders schön, diese Formulierung, im Lutherbibel heißt es, tritt ein in die Freude deines Herrn. Ich habe das mal im Griechischen nachgelesen, es ist wirklich so dieses Wort, dass du eintrittst in einen Raum, in einen Zustand, der so von Freude erfüllt ist. Ne? Also Gott freut sich so sehr, wenn wir so in der Lage sind, das, was wir haben, einzusetzen. Es ist wie so ein Raum, den wir betreten, der voller Freude ist und wo Wohlbefinden ist. Ja. Und uns nicht vom Zeitgeist irritieren lassen nach dem Motto, je mehr, umso besser, sondern nein, so wie du bist, das sollst du leben. Und da müssen wir wirklich unser Denken auch erneuern und unsere eigene Berufung finden und die leben. Noch ein kurzes Wort zum Dritten. Als ich das gelesen habe mit dem Dritten, habe ich so bei mir gedacht, Mensch, wenn Jesus heute leben würde, hätte er den Tipp mit der Bank nicht gegeben. Bei Minuszinsen, da kommt nicht viel zurück am Ende, ja. Aber was war eigentlich das Problem von dem? Der hatte ein Problem in seinem Bild von diesem Herrn, von diesem reichen Mann. Er hat ihn als einen harten Mann bezeichnet oder Luther sagt, ein strenger Mann. Ne? Aber mein eigenes Gefühl ist, wenn ich die ganze Geschichte lese, ja, er war irgendwie gerecht und es ist manchmal auch sehr krass, wie er denn reagiert, aber es ist auch der gleiche Mann, der die ersten beiden exakt gleich gelobt hat. Und der sich danach sehnt, dass wir in diesen Raum der Freude eintreten. Ja? Also ich glaube, es ist so wichtig, das richtige Gottesbild zu haben, weil mit dem richtigen Gottesbild es ist dann viel leichter, auch die so zu leben, wie es Gott gefällt. Ja, denn an der Stelle zu meinem letzten und dritten Punkt, dass wir gemeinsam unsere Talente einsetzen sollen. Schlagt mal auf im 1. Korinther 12. Ich lese von Vers 12 bis Vers 27. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre. Und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib keine Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ihr aber seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Paulus schreibt diese Verse zu einer sehr zersplitterten Gemeinde, eine sehr gespaltene Gemeinde, eine Gemeinde, die viel mit Vergleichen zu tun hatte. Wer ist besser? Wer ist der bessere Redner? Wer hat mehr Glauben? Und Paulus entwirft hier ein Gegenbild. Er sagt, hört mal auf, euch zu vergleichen in dem Bereich oder in dem Bereich und seht euch mal als Gemeinschaft. Seht euch mal als Ganzes. Und er benutzt viele verschiedene Bilder, ein Ohr und ein Fuß, wie die aufeinander angewiesen sind, obwohl sie so weit weg voneinander sind. Und ich denke, dass wir jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wenn wir unsere entdecken, was wir für ein Teil an diesem Leib sind, wenn wir wissen, was ist meine persönliche spezifische Aufgabe und dann in der Lage sind, diese Aufgabe zu erfüllen, dann kann Großartiges geschehen. Eine der Dinge in der Gemeinde, die mir persönlich am meisten Freude macht, das mache ich jetzt seit über 19 Jahren, das ist die Kinderarbeit. Ja? Und ich wundere mich immer, dass da sozusagen immer mehr Bedarf ist, als wir eigentlich Leute haben in der Gemeinde, die es machen wollen. Weil ich finde es so klasse, den Kindern zu erklären, wie Gott funktioniert und wie das ist mit der Bibel und dann auch von denen zu lernen, was es bedeutet, ein reines Herz im Glauben zu haben. Von denen, wenn man da Fragen in die Runde wirft und denen ihre Antworten zu hören oder auch denen ihre Fragen manchmal zu hören, das schneidet mich manchmal mehr, als hier eine Predigt zu hören im Gottesdienst. Und der Grund, warum ich das so lange mache, ist nicht, weil wir da so wenig Helfer haben und da immer so eine große Not ist. Weil, also bei uns poppt das halt hier regelmäßig auf. Wenn wir immer Liste machen, was können wir jetzt streichen, weil vielleicht wieder neue Bedürfnisse in der Gemeinde aufgepoppt sind, dann ist immer, okay, sollten wir Kinderdienst streichen, ja. Und ich bin immer so, nein, das tut mir gut, das muss beibehalten werden. Und weil die Kinder einfach so unglaublich sind. Und wenn man so eine Chance hat, von diesen Kindern einfach das eigene Glaubensleben positiv geprägt zu bekommen. Aber da spüre ich eben, das ist meine Gabe und die möchte ich gerne einbringen. Wo ist deine Gabe? Wo sind deine 5 Talente, wo du das Gefühl hast, da hat mir Gott wirklich was Besonderes anvertraut und das will ich auch einbringen. Das gibt es, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht bist du ein Auge, ja. Und Auge, das Auge in der Gemeinde. Ein Auge hat aber nicht nur die Aufgabe, Dinge wahrzunehmen, sondern das Auge beim Menschen hat vor allen Dingen die Aufgabe, diese Informationen zu transformieren, zu verändern. Weil, so wie das Bild von außen auf die Netzhaut fällt, ist es seitenverkehrt und auf dem Kopf. Also das Bild ist verdreht, wenn es hier auf deine Netzhaut fällt. Und dieses ganze Nervengeflecht, was mit dem Auge zu tun hat hier, ne, Teil auch vom Gehirn, dann, das dreht dieses Bild wieder richtig rum. Dass wir sozusagen, dass der Raum hier wirklich so vor dir jetzt ist, dass ich nicht auf dem Kopf stehe, sondern dass ich hier wirklich so stehe, das ist allein dieser Transformationsleistung von deinem Auge zu verdanken. Oder den Nerven, die damit verbunden sind. Und das Auge filtert auch extrem. Also ich weiß nicht mehr genau, wir hatten es mal in irgendeiner Predigt, das ist ein Bruchteil, also weniger als 1%, ich glaube ein Promille oder so, der Informationen, die auf dich einstürmen, verarbeitest du wirklich bewusst. Und das meiste wird tatsächlich weggefiltert. Und das ist auch gut so, weil dadurch können wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind. So, das macht das Auge. Und wenn du von Gott die Gabe bekommen hast, besonders gut hier Dinge in der Gemeinde wahrzunehmen, zum Thema aufs Herz aufpassen, ein weiches Herz zu behalten, dann ist natürlich immer die Gefahr, du schaust dich hier so um und denkst, oh, Problem. Und dann bist du hier vielleicht am Sonntag und oh, noch ein Problem. Und der guckt traurig. Und was machen die da? Und das ist so diese Gefahr, wenn du einfach nur Dinge wahrnimmst, ohne sie geistlich zu transformieren und vielleicht auch zu filtern, auf was will ich meinen Fokus hier setzen, dann ist das eine enorme Gefahr für dein Herz. Und es kann dazu führen, dass du vielleicht gar nicht mehr gerne hier in den Gottesdienst kommst, weil du immer denkst, oh, so viele Bedürfnisse, ich kann das gar nicht alles tragen. Musst du ja auch gar nicht. Sondern deine Aufgabe ist, einen geistlichen Blick zu behalten, Dinge zu transformieren und dann die Informationen vielleicht auch weiterzugeben an jemanden, der da mittragen kann. Vielleicht, was hatte ich hier noch? Genau, achso, was ich zum Auge noch. Beim Auge auch, um dein Herz zu beschützen, was diesen Filterprozess, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Wir hatten ja vor 2 oder 3 Jahren, hatten wir mal das Thema glaubensgegründete Gemeinschaft. Und du kannst für dich auch diesen innerlichen Filter mal einstellen, wo sehe ich denn eigentlich Möglichkeiten? Ich gebe dir ein Beispiel. Du bist hier am Sonntag und kriegst mit, ein Bruder oder eine Schwester hat gerade seine Arbeit verloren. Na, dann denkt man so, oh je, die Gemeinde bricht zusammen, jetzt geht unsere Kollekte noch weiter zurück. Vielleicht können wir uns bald kein Gebäude mehr leisten, was auch immer. Also es kann Gefühle auslösen, schlechte Gefühle, unangenehme. Gott, sie liebt uns nicht. Warum lässt er denn dem jetzt die Arbeit wegnehmen? Was hat er denn falsch gemacht? All diese Dinge. Ne? Oder du transferierst diese Situation so, wie sie ist und nimmst Gottes Versprechen, dass die, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen, nimmst die ernst und packst die mit rein in dieses Bild. Und sagst, wie kann Gott diese Situation benutzen? Vielleicht haben wir hier gerade jemand gewonnen, der eine Weiterbildung in Technik machen kann, indem er beim Technikteam hilft und dadurch vielleicht irgendwann auch mal wieder neue berufliche Möglichkeiten entfaltet. Oder wir haben tatsächlich noch mal jemand für die Kinderarbeit gewonnen, der hier seine Fähigkeiten im sozialen Bereich erweitert und vielleicht da irgendwann wieder einen Job findet, im erzieherischen Bereich. Aber es sind Möglichkeiten immer damit verbunden. Jede Krise hat immer die Chance auch für Möglichkeiten. Ja, es gibt dieses, bei uns auf der Arbeit wird oft, wenn wir eine Krise haben, dann kommt immer dieser Spruch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist das chinesische Zeichen für Krise. Kennt ihr das? Nee? Das chinesische Zeichen für Krise setzt sich wohl aus 2 Komponenten zusammen. Also ich habe es nie selber nachgeprüft, aber wird mir immer wieder erzählt. Und die eine ist immer so, irgendwie so, also eine Bedrohung und eine Gefahr. Und das andere ist immer eine Möglichkeit. Also, dass sozusagen in diesem Wort schon selber auch immer diese Chance drin steckt, dass hier was Neues, was Großartiges passiert. Ja? Und so, glaube ich, möchte Gott auch, dass wir auf die schwierigen Umstände gucken. Zum Beispiel, wenn es Gott jetzt für längere Zeit ausfällt, weil er nicht hier sein kann. Das ist eine Gelegenheit. Das ist eine Gelegenheit für viele von euch, jetzt doch nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen. Ich hatte mich eigentlich entschieden, bis Februar keine Predigten zu machen. Ja, weil ich im Moment wirklich bis über beide Ohren zu bin mit Sachen, egal. Auf jeden Fall hat Gott es jetzt aber benutzt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist das Bedürfnis so groß, dann machst du das halt. Und er hat es natürlich auch bestimmte Situationen benutzt, ich hatte gute Gespräche und die Themen waren natürlich auch was mich in meinen persönlichen Zeiten mit Gott bewegt hat. So hat er das benutzt und ich habe gesagt, okay, dann riskiere ich das halt. Ja. Und so gibt's aber für dich auch Sachen, wo jetzt vielleicht die Chance ist zu sagen, Mensch, dann mache ich einen Schritt nach vorne. Und ich übernehme vielleicht mal in der Gemeinde einen Dienst, der bisher, wo ich immer dachte, ach, ich weiß nicht so richtig. Und ich riskiere es einfach mal, eine Sache zu machen, die ich sonst nicht machen würde. Dass eine Chance auch da drin liegt, in dieser schwierigen Situation mit den Greens. Noch kurz zum Fuß, vielleicht bist du ein Fuß. Die Füße können sich ja auch manchmal so fühlen, ja, ich trage hier die ganze Last und wer nimmt mich eigentlich ernst? Ja, niemand muss so viel tragen wie ich. Ne? Nimmt man mich überhaupt wahr? Und so ein Fuß, der ist natürlich extrem wichtig, weil er trägt natürlich den ganzen Leib. Das ist schon, also wenn du diese Gefühle hast, ja, und dein Herz beschützen willst, kann ich dir nur sagen, das ist so. Der Fuß trägt die ganze Last. Das ist dein Job sozusagen jetzt. Du wirst hier immer in der Gemeinde jemand sein, auf denen eine Menge praktische Tätigkeiten zurückfallen. Und du weißt, von wem ich spreche. Ich will jetzt hier keinen Einzelnen hervorheben, aber du weißt, wen ich hier meine. Das ist so. Manche Körperteile tragen einfach extrem viel Last. Sind die deswegen wichtiger? Nee. Die sind genauso wichtig wie alle anderen. Zum Beispiel der große Zeh. Ja? Vielleicht bist du ja einfach nur der große Zeh. Ich habe heute Morgen gelesen, dass die Zehen wohl zu den überflüssigen Körperteilen gehören, weil wir die nicht mehr brauchen. Also, na, wie auch immer. Aber der große Zeh, der ist wichtig, weil Leute, die keinen großen Zeh mehr haben, die haben extreme Schwierigkeiten, gerade auszulaufen, weil der große Zeh hilft, das Gleichgewicht zu finden und gibt einem diesen Orientierungssinn. Große C ist ganz wichtig. Und vielleicht bist du ja der große C. Aber was auch immer du bist, der Punkt ist nicht, was du bist, sondern der Punkt ist, bist du in der Lage, in deiner spezifischen Situation dein Herz zu beschützen vor den Anfechtungen, die in deinem Leben mit deinen Gaben vorkommen? Kennst du deine Möglichkeiten und kannst du dich darin austoben? Und drittens, und das ist mir der wichtigste Punkt für heute, schätzt du die Möglichkeiten und Gaben von deinen Geschwistern? Schätzt du die? Kennst du das an, wenn jemand mehr Gaben als du hat? Kennst du das an, wenn jemand weniger Gaben als du hat? Schätzt du das? Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.